Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören.
Die wirkliche Wahrheit ist immer unwahrscheinlich. Wissen Sie das? Um die Wahrheit wahrscheinlicher zu machen, muss sie immer mit Lüge vermengt werden. Die Menschen haben immer so gehandelt. Ich habe mein Leben lang gelogen, selbst wenn ich die Wahrheit sagte. Aber es ging mir nicht um die Wahrheit. Es ging mir immer um mich allein. Möglicherweise lüge ich sogar jetzt. Dummerweise glaube ich, was ich sage, wenn ich lüge.
Wahrheit, Lüge, Verzerrung, Verschwörung, das sind die Themen auch im Roman Zwischen Welten von Julie C. und Simon Urban und auch das Thema der Aufregung um ein Interview der beiden. Darüber sprechen wir später noch in Fazit, aber gleich erstmal zur Theaterinszenierung, aus der dieser Ausschnitt stammt, den Sie gerade gehört haben, eine Inszenierung von Regisseurin Jette Steckel, Preisträgerin des Deutschen Theaterpreises Faust im vergangenen Jahr, und damit eröffnen die Lessing-Tage 2023. Das ist ein internationales Theaterfestival, das seit 2009 unter dem Motto Um alles in der Welt steht. Gleich sprechen wir über die Premieren, Vorstellung und den Auftakt. Camus, die Besessenen war das. Was auf der Bühne zu sehen ist, ist immer Gegenwart. Das hat Jette Steckel mal in einem Interview gesagt. Und das ist ja auch immer eine der interessantesten Fragen überhaupt an die Kultur. Was sagt mir das über heute, über uns? Gerade ist die Premiere von Jette Steckels Inszenierung Die Besessenen am Thalia-Theater in Hamburg zu Ende gegangen. Und mit dieser Inszenierung haben dort die internationalen Lessing-Tage begonnen. Das, was Dostojewski in seinem Roman Die Dämonen Ende des 19. Jahrhunderts verarbeitet hat, das Albert Camus Mitte des 20. Jahrhunderts in Dramenform gebracht hat, und das, was Jette Steckel heute Abend zum ersten Mal im Thalia-Theater inszeniert hat, ist quasi ein Evergreen. Der Stoff dreht sich um die Mechanismen von Demagogie und einfacher Erklärungen und wie man nicht in den Sog von Verschwörungen gerät. Der Theaterkritiker Michael Lages war in der Premiere von Die Besessenen. Und Herr Lages, Sie haben mir ja vorher geschrieben, Sie hätten diese Bearbeitung von Camus noch nie gesehen. Was hatten Sie erwartet?
Ich hatte erwartet, dass es sich ein bisschen orientieren würde an vielen der Dämonenbearbeitungen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und ich habe jetzt gerade erst festgestellt, dass Teile der Camus-Bearbeitung, die vor allen Dingen eine Dramatisierung war Ende der 50er Jahre, dass die auch schon bei Frank Castorf 1999 in der Volksbühnenversion untergekommen sind, aus der ja auch ein Film geworden ist. Also ich habe natürlich Dämonen erwartet, wie ich sie von Dostojewski kenne. Zuletzt gab es Inszenierungen in Frankfurt und zuletzt gerade voriges Jahr in Wien. Aber ich habe natürlich auch erwartet, und das ist unbedingt eingelöst worden, dass die Fassung von Camus, dieses Trumm von Romanenschwerwerk von Dostojewski, eindampft, also verdichtet und konzentriert auf die Diskussionen, die die Mitarbeitenden, die Mitwirkenden auch im Roman von Dostojewski spielen. Und genau das passiert an dem Abend. Es sind 2,5 Stunden Denkarbeit, reine Denkarbeit, fast nichts, was sozusagen Spiel ausmachen würde, aber das macht den Kern des Abends aus.
Mit was für einem Gefühl sind Sie rausgekommen aus der Vorstellung? Danach habe ich Sie nicht gefragt, kurz als wir gesprochen haben während des Lieds, was ist das für ein Gefühl gewesen? Euphorisch, müde, nachdenklich, beschwingt?
Besoffen von Gedanken, wenn ich das mal so sagen darf, weil man wird wirklich die ganzen 200 pausenlosen Stunden zugeballert mit Theorien und Gedankengebäuden, die manchmal ganz absurd sind, manchmal ganz klein und familiär, weil es kommen in dieser Konstellation schon bei Dostojewski, aber eben auch bei Camus relativ viele Paare vor, deren Schicksal immer wieder aufgeblättert wird und kein einziges davon geht wirklich gut aus. Vor allen Dingen aber sind es die politischen Theorien, die an diesem Abend aufgeblättert werden, die einen wirklich extrem gefangen nehmen, weil sie extrem von heute sind, bis zu sowas Ähnlichem wie, ja, da ist jemand, der will tatsächlich das System, weil es in die Katastrophe geführt hat, komplett abschaffen. Ein Terrorist reinsten Blutes, der aber gleichzeitig argumentiert, als würde er ein Propagandist der letzten Generation sein, weil die Katastrophe ist da und es gibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, sozusagen ein Ende zu setzen. Das ist hochspannend und hochaktuell und strotzt geradezu vor Gedankenfutter, das man im Moment in den Umbruchszeiten heute wieder dringend braucht, um ein bisschen von der Welt zu verstehen.
Sie haben es schon gesagt, also der Roman und die Dramafassung, also der Roman dieser Dramafassung von Camus zugrunde liegt, der spielt unter anarchistischen Gruppen im Russland des 19. Jahrhunderts. Das war zu einer Zeit, als das Russische Reich seine größte territoriale Ausdehnung hatte. Wir hören mal kurz rein in einen Ausschnitt.
Ja, ich stelle fest, dass hier mal wieder einfach nur hohles Zeug geredet wird. Und Sie, seit wann tragen Sie überhaupt rote Krawatten?
Schade, dass wir diskutieren.
Ja, ja, abgesehen vom Zaren, der Armee, Russland und der Familie darf man über alles diskutieren. Nicht wahr, Schatow?
Ja, man kann über alles diskutieren, aber sie können nicht mit Ihnen.
Ja, aber Putin. Der Schatow ist jetzt hornig. Er kocht gleich über. Und wenn man mit ihm diskutieren will, dann muss man ihn vorher festhalten. Irrascible, mais bon, mon cher ami, Sie wissen doch, dass wir Sie lieben.
Also über alles können wir diskutieren, nur nicht über den Zaren, die Armee, Russland und die Familie. Das weist natürlich auch, oder das schreit natürlich nach einem Bezug in die Gegenwart. Russland in seiner größten territorialen Ausdehnung Ende des 19. Jahrhunderts und eine Kontrolle der öffentlichen Diskurse. Wie stellt denn jetzt Jette Steckel den Bezug her zwischen der Zeit, in der das Stück spielt, und unserer Gegenwart, eben auf Russland bezogen?
Den Bezug stellt eigentlich gar nicht sie her, sondern der stellt sich ganz automatisch her. Es reden ja nicht nur anarchistische Gruppen. Es reden ganz normale besorgte Bürger. Es reden ganz normale Menschen, die versuchen, in dem damaligen Unrechtsstaat Russland ihr Leben zu leben und eventuell sozusagen an Reformen zu denken. Andere denken tatsächlich an die Revolution. Die sind alle präsent, diese Gruppen, und streiten sich in dieser zentralen Szene. Das ist etwa nach anderthalb Stunden, geht es wirklich 20 Minuten lang immer hin und her und aus unterschiedlichsten politischen Positionen, die alle Veränderung wollen, aber alle genau wissen, dass sie an den Punkt, wo Veränderung beginnt, nicht wirklich gelangen können, weil dafür bräuchten sie den Mut, auch sich selbst zu opfern in der Aktion, in der kämpferischen Aktion. Und das ist letztlich der Punkt, an den Camus den Dostojewski noch viel deutlicher treibt, als es Dostojewski vielleicht selber schon ist, nämlich die Frage, wo muss tatsächlich die Abschaffung des eigenen Ich den Weg frei machen für eine Zukunft, die eventuell dann doch für die Nachkommen lebenswert sein könnte. Hoch dramatisch, weil es auch in dem Stück einen ideologischen Selbstmörder gibt, der die Theorie aufstellt, dass nur weil er sich umbringt, er wirklich frei sein kann und sozusagen, wie ich sage, den Weg frei machen kann für das, was nach ihm kommt. Das ist aufgeladen, ohne dass man da irgendwelche Ausrufezeichen ins Stück stellen müsste. Das ist alles da, und dass das so funktioniert und dass man das so versteht und dass dieser Abend tatsächlich 2,5 Stunden Denksport pur ist, das ist diesem wirklich extrem grandiosen Hamburger Thalia-Ensemble zu danken. Ich habe sie noch nie so eng und so dicht miteinander arbeiten, oder sehr selten so eng und dicht miteinander arbeiten gesehen. Was auch daran liegt, dass Jette Steckel eine sehr originelle Bühne gebaut hat, nämlich so eine Art Schuhkarton senkrecht gestellt. Also ganz wenig Tiefe in den Raum, spielt alles im Grunde vorm eisernen Vorhang, der gerade die ganze Zeit über bemalt wird, mit so etwas wie, so Höllenszenen von Hieronymus Bosch und sowas. Mhm. Das ist alles optisch ganz einfach, weil der Maler die ganze Zeit malt und alle stehen davor und malen sich die Haare bunt, sind Kunstfiguren und sind immer in diesem ewigen, unlösbaren Diskurs gefangen. Und so tatsächlich gelingt es diesem grandiosen Ensemble und Jette Steckel, auch das Publikum, wirklich diese 2,5 Stunden ohne Pause, ohne Atempause, würde ich fast sagen, gefangen zu nehmen.
Vielen Dank, Michael Lages, über das Stück Die Besessenen in der Vorlage von Camus, inszeniert von Jette Steckel, heute Abend am Hamburger Thalia Theater. Damit haben die Lessing-Tage eröffnet. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
Kultur in Berlin, ja, immer groß. Teuer, oder? Wie das Museum des 20. Jahrhunderts oder die Scheune, wie die Leute jetzt schon sagen. Oder auch die Riekhallen, die erst von einem Investor zurückgekauft werden mussten und in denen der Hamburger Bahnhof, das Museum für Gegenwartskunst, mehr Platz finden soll. oder Kultur in Berlin nicht in Marmor- oder Ölfarben erstarrt, sondern auf der Filmleinwand. Die Berlinale beginnt ab Mitte Februar wieder. Aber das alles ist eigentlich keine lokale Berliner Kultur. Das sind nationale Prestigeobjekte, bezahlt auch vom Bund. Und was ist mit der Landeskultur von Berlin? Was ist da denn eigentlich ein Gespräch wert? Oder Geld? Gerade jetzt im Wahlkampf, weil am 12.02. ja die Berliner Wahl wiederholt werden wird. Darüber und über das Verhältnis von Bund und Land in Sachen Kultur jetzt mehr von Claudia van Lack.
Wer zahlt, bestimmt die Musik. Das gilt besonders in Berlin. Die Bundesregierung gibt für die Kultur in der Hauptstadt mehr aus als der Senat, spricht die Landesregierung. Welche Folgen hat das? Die Bundesinstitutionen schotten sich ab, beobachtet Alice Ströver. Sie saß früher für die Grünen im Abgeordnetenhaus.
Dass Einrichtungen, die zu 100% vom Bund finanziert sind, irgendwie, ja, wer zahlt, bestimmt. Und insofern ist einfach die Einbettung in die Stadtgesellschaft auch nicht so notwendig von Seiten der Institutionen. Und hier, glaube ich, haben wir eine sehr negative Entwicklung.
Robin Junke sieht das ganz und gar nicht so. Freuen wir uns doch einfach über die Euros vom Bund, sagt der christdemokratische Kulturpolitiker.
Diese Debatte kenne ich, aber aus einer ganz anderen Richtung. Nämlich immer aus der Sicht des Bundes und von anderen neidischen Kollegen aus anderen Bundesländern, die sagen, warum wird denn Berlin immer so bevorzugt? Jetzt machen Sie so ein bisschen eine Debatte auf, werden wir jetzt vereinnahmt und sind wir noch Herr im eigenen Haus?
Und trotzdem habe ich auch manchmal den Eindruck, dass es einfach zwei völlig unterschiedliche Welten sind, dass manche Dinge auch wie ein UFO einfliegen. Ist bestimmt nicht schlecht, aber es könnte auch noch besser sein.
Ergänzt Daniela Billig, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus. Beispiel Humboldt-Forum. Das Land Berlin ist beteiligt, bespielt Flächen mit der Ausstellung Berlin global. Doch nun gibt es den Vorschlag vom Deutschen Kulturrat, das Land solle sich vollständig aus dem Humboldt-Forum zurückziehen. Jegliche Mitsprache hätte sich dann erledigt, eine Beteiligung der Stadtgesellschaft ebenfalls, so die Befürchtung. Alice Ströver nennt ein weiteres Beispiel, das noch im Bau befindliche Einheitsdenkmal vor dem Humboldt-Forum.
Ich kenne unzählige Leute, die auf der politischen Ebene gesagt haben, sie finden dieses Einheitsdenkmal absolut sowohl in der Gestaltung, in der Ausprägung als auch in der Aussage falsch. Aber der Bund zahlt ja, also lassen wir es geschehen. Solche Debatten sind doch verheerend für eine Stadt.
Die rot-grün-rote Koalition arbeitet derzeit an einem Kulturfördergesetz. Ob es damit nach der Wahl weitergehen wird, vermag derzeit niemand zu sagen. Dieses Gesetz soll unter anderem dafür sorgen, dass Kultur zu einer Pflichtaufgabe wird, dass zum Beispiel Schulen stärker zu Kulturorten werden, dass sie sich am Nachmittag und am Abend nicht nur für die Sportvereine öffnen, sondern auch für Künstlerinnen und Künstler. Dringend nötig in einer Stadt, die immer teurer wird, wie Heidi Sill vom Bund Bildender Künstler beklagt.
Die Mieten, die Ateliers, die Preise steigen immer mehr. Es wird nichts besser, es wird schlimmer. Es ist ja nicht nur ganz, ganz viele KünstlerInnen können sich gar kein Atelier mehr leisten, sondern arbeiten eben dann auch zu Hause. Für manche ist es sogar ganz gut. Aber auch die Mieten steigen in Berlin ins Immense. Es passiert einfach gar nichts. Und ich verstehe das nicht und ich weiß auch nicht, also wie man da wirklich mal ansetzen könnte, was zu tun.
Ein dringender Appell an die Berliner Bezirke und das Land war das. Auch hier dürften die Kulturinstitutionen des Bundes wenig zur Lösung dieses Problems beitragen. Doch es gab auch Stimmen bei der kulturpolitischen Debatte der Stiftung Zukunft Berlin, die sich auf keinen Fall mehr Kultur in der Hand des Landes wünschten.
Ich finde das toll, dass es hier repräsentative, große, tolle Institutionen gibt, die Berlin überhaupt nicht schaffen könnte. Und ich muss auch sagen, diese Vorstellung, dass die zum Beispiel in die Mitbestimmung oder Hand von Berlin übergehen wird, das gibt bei mir ein Grauen.
Seit mehr als 6 Jahren ist Klaus Lederer von der Linkspartei Kultursenator in Berlin. Am liebsten möchte er seine Arbeit nach der Wahl am 12. Februar fortsetzen. In der nächsten Woche gibt es von ihm zunächst noch ein Wahlgeschenk für alle Berlinerinnen und Berliner zwischen 18 und 23. Sie erhalten ein Guthaben von 50 € geschenkt, die Jugendkulturkarte. Dieses Guthaben können Sie im Schauspiel und in der Oper, im Museum, in Clubs und in Programmkinos einlösen. Für diese bundesweit bislang einzigartige Jugendkulturkarte gibt der rot-grün-rote Senat 8 Millionen Euro aus.
Über die kulturpolitische Debatte vor der Wahl in Berlin war das Claudia Fanlag. Gerade 3 Tage ist das Buch Zwischenwelten veröffentlicht und schon ist Twitter, nun ja, nicht explodiert, aber Eruption gab es schon. Dabei geht es in der Debatte gar nicht um den Briefroman Zwischenwelten, sondern um das, was dessen AutorInnen Juli C. und Simon Urban im Interview zum Thema deutsche Diskussionskultur gesagt haben. Juli C. kennen Sie unter anderem schon von ihrem Roman Unter Leuten und sie ist auch Richterin Ehrenamtliche in Brandenburg und eigentlich sehr versiert im Interview geben. Fragt man sich, ist das Ungeschicktheit oder eine präzis platzierte Kontroverse? Darüber spreche ich jetzt mit dem Literaturkritiker Jörg Magenau. Fangen wir mal von vorne an, also quasi chronologisch. Worum geht es im Buch erstmal?
Das Buch ist ein Beitrag zur Debattenkultur. Es ist ein 440 Seiten langer Roman, der in E-Mails und WhatsApp-Austausch zwischen einem Hamburger Kulturjournalisten, der da bei einem der wichtigsten Magazine Deutschlands arbeitet, und einer Landwirtin in Brandenburg, die mit Milchkühen zu tun hat und aus ihrer Perspektive heraus das beobachtet, was ihr Freund in Hamburg tut. Seit 20 Jahren kennen sie sich, haben sich nicht gesehen, sie kennen sich vom Studium, sind sich wieder begegnet und streiten sofort. Und das hat auch was mit dem Medium zu tun. Es geht also nicht nur um das, was da gesagt wird und welche Position man jemals hat, sondern um das Ertragen der anderen Haltung und um die Debattenkultur in Deutschland. Das war auch der Ausgangspunkt der beiden Autorinnen in diesem Roman. Die Sorge um die Debatte, warum so viel schiefläuft und warum wir sofort in Hass und Aggression verfallen, wenn irgendwelche anderen Leute andere Meinungen vertreten.
Dieses Buch ist am Montag erschienen, das Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gestern. Und da geht es eben auch um diese Debattenkultur. Es ist übertitelt mit "Jeder, der zur Flüchtlingspolitik Fragen hatte, wurde schnell als rechts dargestellt". Was steht denn jetzt bei der Diskussion um Juli C.'s Aussagen in diesem Interview im Vordergrund?
Die Aufregung besteht darin, dass Juli C. in dem Interview ein paar Äußerungen gemacht hat, über die man streiten kann. Und das mag sie meiner Meinung nach auch durchaus kalkuliert so getan haben, weil es ist immer gut für ein Buch, wenn es erscheint, dass dann es sofort auch eine Debatte darum gibt oder zumindest um die Autoren des Buches. Das ist gelungen und das Buch ist heute auch bereits auf Platz 1 bei Amazon gelandet. Es wäre es vielleicht auch ohne dieses Interview, das weiß ich gar nicht. Aber zu zeigen, dass Äußerungen in Twitter oder wo auch immer, auf welchen Social-Media-Plattformen dann diskutiert werden und zu großen Erregungen führen, das ist ja Thema des Romans. Und gleichzeitig das auch rauszukitzeln, was da passiert, ist das gute Recht der Autoren. Außerdem können sie das gar nicht so ganz und gar kalkulieren, weil es ja die Medien wiederum sind, die auf sie zugehen und die von ihnen was hören wollen. Juli C. sagt dann das, wo sie glaubt, es ist richtig, und dieses Interview in der NZZ, wenn man es nachdenkt, ist eigentlich, finde ich, relativ belanglos. Also sie sagt da Dinge, die man sagen kann, und man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Und genau darum geht es in dem Roman, dass man nicht so sehr über Metadiskussionen reden sollte, wie jemand irgendwas sagt und warum jemand irgendwelche Meinung hat, sondern tatsächlich über die Inhalte. Und das geht auch in diesem Fall sofort daneben. Insofern kann man sagen, Juli C. performt ihr eigenes Buch und es passiert genau das, was sie in dem Roman beschreibt. Und insofern 1:0 für Juli C.
Da weiß ich nicht, ob ich damit gehen würde bei dem 1:0 für Juli C., denn sie sagt zum Beispiel, also die Frau, die interviewt, führt Thilo Sarrazin an als früheren Sozialdemokraten, der dann, weil er weitgehend planlose Einwanderung kritisiert hat, aus der Partei ausgeschlossen wurde, und fragt Juli C., ob sie noch Sozialdemokratin sei, und Juli C. antwortet ja und gern, es stimme, dass Sarrazin das richtige Thema am Wickel hatte. Leider wären seine Bücher polemisch und voller seltsamer Zahlen. Das richtige Thema bei Sarrazin ist eben so quasi, dass er Angst hat, dass der deutsche Genpool untergeht, weil intellektuell minderfähige Einwanderer dieses Land kaputt gebären. Weiß ich nicht, ob das das richtige Thema ist, was man da am Wickel hat.
Sie sagt auch in Interviews, dass sie 2015 ganz und gar auf der Seite von Angela Merkel stand, was die Flüchtlingspolitik anging. Da kann man ja, glaube ich, gar nicht so sehr viel ankreiden. Aber dass man darüber diskutieren können muss, das ist ja ihr Punkt. Und dass man nicht jemand sofort in die rechte Ecke stellt, der sagt, da gibt es ein Problem. Es gibt ja viele Politiker in Deutschland auch, die sagen aus eigener pragmatischer Erfahrung, dass es Schwierigkeiten gibt, Flüchtlinge unterzubringen und dass man irgendwie darüber reden muss, ohne sofort in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und das passiert jetzt Juli C. auch aufgrund einer, finde ich, nach wie vor relativ belanglosen Bemerkung in diesem Interview.
Ich würde ja eher sagen, es ist minus eins für Juli C., weil alle über diese Aussagen reden und eigentlich keiner über den Roman. Ist der denn so viel weniger interessant als das, was sie in Interviews möglicherweise kalkuliert raushaut? Natürlich den wirtschaftlichen Gewinn durch den Bestsellerplatz jetzt mal beiseite gestellt.
Auch das ist Gegenstand des Romans. Man redet nicht mehr über den Inhalt, sondern man redet über die Form und redet dann metamäßig oben drüber, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. All das ist von ihr reflektiert und bereits im Roman aufgenommen. Nicht nur von ihr, sondern auch von Simon Urban, den man da nicht vergessen sollte. Es sind da zwei Autoren, Autorinnen in diesem Roman, die nicht pro und contra geschrieben haben. Auch das finde ich sehr interessant. Es ist nicht jetzt irgendwie der Kulturjournalist und die Landwirtin, die sich da gegenüberstehen, sondern es sind beide, die diesen Roman gemeinsam geschrieben haben und gemeinsam beide Positionen entworfen und entwickelt haben. Das heißt auch, dass sie in der Lage sind, diese Positionen und ihre jeweilige Kontra-Gegenposition und das sich Verändern der eigenen Position im Lauf des Disputes und im Lauf der eigenen Lebenserfahrung durchaus reflektieren können. Und das führen sie vor. Es ist nichts festgenagelt, auch nicht an diesen Figuren im Roman. Sie haben am Anfang eine ganz andere Meinung als am Ende. Und das, finde ich, ist das Tolle, dass sie das genau zeigen. Alles lebt, alles verändert sich, alles bewegt sich. Und wenn man anfängt, jemanden auf eine bestimmte Position festzunageln, dann ist man schon auf der falschen Spur. Und das ist das Problem mit Social Media, dass man da, auch das wieder Thema des Romans, als Person hinter der Position, die man vertritt, verschwindet. Weil es nur noch um die Position geht, weil die plötzlich größer ist als man selbst, weil man etwas verteidigt, was man vielleicht im direkten Gespräch, im direkten Kontakt gar nicht so und so eindeutig vertreten würde.
Dann müsste man natürlich auch noch fragen, wieso fallen wir denn auf so einen möglicherweise auch kalkulierten Exzess rein von Juli C.? Warum ist dieses Phänomen, Juli C. findet was, was die meisten nicht finden, so ein ständig wiederkehrendes Phänomen in den deutschen Feuilletonteilen?
Das weiß ich auch nicht, aber es hat vielleicht auch was mit ihrer grundsätzlichen und fundamentalen Medienkritik zu tun, die der Roman auch vorführt. Das ist ja nicht zufällig ein Kulturjournalist oder ein Feuilletonist, der in einem wichtigen deutschen Magazin arbeitet. Und dieser Mann aus Hamburg erlebt einen Konflikt in seiner eigenen Redaktion, nämlich den zwischen einem herkömmlichen Journalismus, bei dem man lernt, wir müssen objektiv sein, wir müssen neutral sein, wir müssen die Fakten möglichst richtig darstellen, ansonsten uns als Person zurückhalten. Und auf der anderen Seite gibt es junge Leute, Aktivisten, die auch in den Journalismus streben und für die klar ist, in Zeiten des Klimawandels ist es vollkommen obsolet, diese alte Form des Journalismus weiter zu protegieren. Wir wollen Partei ergreifen, wir wollen die Welt retten, wir sind Aktivisten, wir sind auf einer Seite. Und das steht gegeneinander und das wird im Roman vorgeführt, auch als Kritik an den Medien, weil diese Form des Aktivismus natürlich kollidiert mit der Berichterstatter- und Wahrheitspflicht. Das zeigt der Roman, das zeigt er an diesen beiden Positionen und das finde ich ganz toll, wie er das macht. Und gleichzeitig lernen wir dabei, warum es auch so eine Aggression gegen, in Anführungszeichen, die Medien gibt. Und da sind ja die Öffentlich-Rechtlichen immer ganz vorne. Nämlich deshalb, weil sie sich als pädagogisches Institut verstehen, die irgendwie wissen, wie die Welt in Zukunft sein muss und den Leuten erklärt, wie sie denken und fühlen müssen. Und dagegen gibt es Gegenreaktionen. Und das ist auf diese beiden Figuren verteilt, als Aggression, die dann auch wieder kulminiert im Streit und missglückt und missrät. All das kann man nachlesen, finde ich ganz großartig.
Das ist mir aber ein bisschen eindimensional auch schon wieder eher an diesen großen Verschwörungstheorien von, naja, die Medien, die versuchen uns zu beeinflussen. Ich kann das aus der Arbeit nicht bestätigen, aber wenn Sie das so feiern, wie das Buch quasi die Realität analysiert, auseinandernimmt und kommentiert, wie enden denn die Dispute im Buch eigentlich?
Die Landwirtin ist am Anfang eine Vertreterin von Realpolitik, die mit Berlin, mit dem Landwirtschaftsministerium reden möchte, die Lösungen für die biologische Landwirtschaft sucht. Sie ist eine gute Landwirtin in unserem Sinn und lernt aber mehr und mehr im Verlauf dieser Ereignisse des Romans, dass Ökologie nicht mehr ist als ein schöner Schein für Städter, um denen was vorzumachen, was es in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Und die Politik lässt die Landwirte allein. Und am Ende ist sie nicht mehr die Realpolitikerin, die sie am Anfang war, sondern eine zum terroristischen Aktionen neigende Aktivistin. Und auf der anderen Seite der Journalist, der am Anfang mit dem Aktivismus sympathisiert, lernt, dass die Vertreter, mit denen er da zu tun hat, das sind junge Leute und das sind die eigentlich problematischen Figuren dieses Romans, das kann man Julie C. auch sofort wieder vorwerfen, dass die zwar etwas vertreten, aber es ihnen auch nur darum geht, irgendwie eine Position in der Gesellschaft zu haben, Karriere zu machen und am Ende irgendwie einen guten Job zu kriegen.
Am Ende also gewinnt überhaupt niemand. Lose-lose für alle. Hoffentlich hatte Julie C. in dem Punkt nicht auch recht und es lässt sich auf die Realität übertragen, wie unser Kritiker Jörg Margenau findet. Vielen Dank.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Die UNESCO hat das historische Zentrum der ukrainischen Stadt Odessa in die Liste der gefährdeten Welterbestätten aufgenommen. Der Status wurde auf einer UNESCO-Sitzung in Paris ausgesprochen. Er soll zu einem besseren Schutz der strategisch wichtigen Hafenstadt beitragen. Odessa soll nun Zugang zu finanzieller und technischer internationaler Hilfe erhalten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Odessa mehrmals zum Ziel russischer Angriffe. Der Thriller In der Nacht des 12. ist einer der großen Favoriten bei den Césars, den nationalen Filmpreisen Frankreichs. Der Film des Regisseurs Dominique Moll geht mit 10 Nominierungen in das Rennen, darunter in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und Beste Literaturverfilmung. Das gab die César-Akademie heute bekannt. Der Film konkurriert mit der Kriminalkomödie L'Innocent von Louis Garrel mit 11 Nominierungen. Als beste Schauspielerin wurde unter anderem Juliette Binoche für ihre Rolle in dem Film Wie im echten Leben nominiert. Für seine Leistung im November über die Terroranschläge in Paris im Jahr 2015 geht Jean Dujardin ins Rennen als bester Schauspieler. Die Organisationen European Union of Jewish Students und Hate Aid haben beim Landgericht Berlin eine Zivilklage gegen Twitter eingereicht. Grund dafür seien volksverhetzende Inhalte auf der Plattform. Gegenstand der Klage seien antisemitische und rechtswidrige Kommentare, die trotz Meldung nicht gelöscht worden seien, so die beiden Organisationen. In einem konkreten Fall von Holocaustleugnung soll die Löschung explizit abgelehnt worden sein. Dies stehe im Widerspruch zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter. Der Grundsatzprozess soll demnach klären, ob Nutzende einen Rechtsanspruch auf Durchsetzung der AGB haben. Sollte die Klage erfolgreich sein, wäre es Nutzenden künftig möglich, die Entfernung entsprechender Inhalte einzuklagen. Der US-Psychologe und Mitschöpfer der Sesamstraße, Lloyd Morissette, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er hinterlasse ein übergroßes und unauslöschliches Vermächtnis für Generationen von Kindern auf der ganzen Welt, teilte die Organisation Sesame Workshop mit. Peter Mücke.
Ohne Lloyd Morissette hätte es die Sesamstraße wohl nie gegeben. Auch wenn er seine Rolle bei der Entwicklung der wohl bekanntesten Kinderfernsehsendung der Welt zeitlebens heruntergespielt und gerne auf seine Tochter Sarah verwiesen hat. Sie habe schon mit 3 ein ganzes Repertoire an Fernsehjingles auswendig gekonnt. Diese Beobachtung sei die Grundlage für das Sesamstraßenkonzept gewesen. Wenn das Fernsehen Kindern die Worte und die Musik der Werbung beibringen kann, könnte man ihnen mit denselben Mitteln nicht auch substanziell vermitteln.
Mit dieser Idee ging die Sesamstraße am 10. November 1969 im US-Fernsehen an den Start und wurde zur erfolgreichsten Kindersendung der Welt.
Fazit Film.
Nach der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen gestern ist vor den ganz normalen wöchentlichen Kinostarts morgen. Und da läuft einer der Filme an, die in der Kategorie bester internationaler Film bei den Oscars nominiert sind. Und dieser Film ist der Film Close vom belgischen Regisseur Lucas Dont. Ein Coming-of-Age-Film über 2 13-jährige Freunde, die sich voneinander entfernen. Hat auch den großen Preis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes gewonnen. Und der andere Film, über den ich jetzt auch mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke spreche, ist Return to Seoul. Der hat auch eine richtige Festivalkarriere, ist der neue Film des französisch-kambodschanischen Regisseurs David Choi mit dem Titel Return to Seoul. Wer kommt denn da, warum zurück in die südkoreanische Hauptstadt?
Ja, das ist eine junge Frau, Mitte 20, sie heißt Freddy und sie ist in Frankreich groß geworden, ist aber in Südkorea geboren und wurde als Baby eben adoptiert. Sie war noch nie in dem Land ihrer Herkunft, jetzt bereist sie das als Rucksacktouristin und dass sie so eine forsche Persönlichkeit ist mit so einem widerborstigen Charme, das erzählt schon so die erste Szene. Sie kommt in so einem Hostel an, da steht eine Frau in ihrem Alter hinter der Theke, die hört mit Kopfhörer Musik. Sie nimmt einfach so den Kopfhörer, weil sie auch die Musik hören möchte und dann ist das so, ja, so ein herzschmerziger, kitschiger Liebessong aus Südkorea. Und diese Szene ist auch so schön aufgelöst. Man sieht diese beiden Gesichter in Großaufnahme. Die Frau hinter der Theke fragt sich, das ist ein Französin. Und Freddy wiederum scheint sich zu fragen, ja, welches Lebensgefühl verbindet man denn mit dem Song? Wie lebt man denn überhaupt als Frau in Südkorea in diesem Alter? Wie lebt, liebt und arbeitet man? Ja, die beiden gehen dann auch zusammen aus und der Freund von der Rezeptionistin kommt noch mit. Da geht es eben um diese Adoptierungsgeschichte und dann fällt den beiden eine Sendung ein.
Vor einigen Jahren gab es mal so eine Fernsehsendung. Das war eine sehr bekannte Sendung, in der Adoptivkinder ihre leiblichen Eltern getroffen haben.
Eigentlich war das ein Spiel mit Wörtern. Auf Koreanisch bedeutet es, ich möchte diesen Menschen sehen, aber auch mir fehlt dieser Mensch.
Ja, und zum ersten Mal stellt Freddy fest, dass ihr ihre biologischen Eltern vielleicht fehlen, dass sie vielleicht sehen möchte und sie macht sich so auf die Suche, geht eben in das Büro und wartet dann darauf, werden sich die Eltern melden oder nicht.
Jetzt nach Südkorea sind wir ja auch schon zum Beispiel in Filmen von Oscar-Gewinner Parasite gekommen oder in den Film von Hong Sang-soo, der ständig auf der Berlinale läuft mit seinen Filmen und die zeigen dieses Leben in Südkorea von innen. Jetzt reisen wir ja hier mit einer jungen Frau in ein Land, das eben nicht ihr Zuhause ist. Vermittelt dieser Film uns dann mehr vom Wesen eben dieses Lebens, des Alltags in Südkorea?
Ja klar, nimmt er diese Außenperspektive ein und er macht das auch so, dass er dadurch auch immer was über seine Figur erzählt, dass man dadurch dieser Figur auch immer noch näher kommt. Also zum Beispiel mischt Freddy dann einfach ein Restaurant auf, was in Südkorea total unüblich ist. Sie setzt sich zu 3 Jungs an dem Tisch, holt noch 2 Mädchen dazu und dann geht so ein Trinkgelage zu und sie wartet aber nie, wie es sich eigentlich gehört, dass das Gegenüber nachschenkt, den Soju, sondern sie trinkt das einfach so weiter auf Ex. Und die beiden anderen Mädchen machen es so, wie man es eigentlich macht, so sie trinken hinter vorgehaltener Hand. Also das sind so schön beobachtete Szenen. Und dann wird sich der Vater eben melden und der möchte sie am liebsten direkt in Südkorea verheiraten. Also es ist nochmal eine andere Begegnung mit so einem tradierten Geschlechterverhältnis, was es auch heute noch heißt, eine Frau in Südkorea zu sein. Also da wird schon eine Menge
Menge transportiert und gleichzeitig erleben wir eben eine Frau, die immer wieder sagt, ich bin Französin, aber dann doch auf so eine Suche geht, wer sie eigentlich ist. Und dabei begleiten wir sie und sie erfindet sich immer neu, taucht erst in der Clubszene unter, verliert sich so in Drogen. Dann ist sie aber auf einmal eine Geschäftsfrau. Also der Film arbeitet mit Zeitsprüngen, meditiert und lebt vegan. Aber das ist dann vielleicht das Schöne, auch wenn sie sich immer so neue Identitäten gibt, lernt sie vielleicht irgendwann, vielleicht ist das so ein Prozess und vielleicht muss man sich auch gar nicht festlegen. Vielleicht kann man einmal Freddy heißen und am anderen Tag wieder Yeonhee. Also vielleicht muss man nicht immer Lebensentscheidungen treffen, sondern kann so aus dem Moment heraus einfach mal so eine Art von Selbstbestimmung betreiben.
Also dann das Zuhause im Moment finden.
Ja,
jeden
so
Tag,
könnte man
jeden
den
Tag
Film
anders
sehen. Aber es ist natürlich auch mit Schmerzen verbunden, wenn die eigenen Eltern einen eben abgegeben haben und einem ja doch auch ein Stück Geschichte fehlt.
Der andere Film, über den wir sprechen möchten, ist Close von Lucas Dont, belgischer Filmemacher. Der hat in einem Interview gesagt, es gehe, anders als in seinem erfolgreichen Debütfilm, in diesem Film nicht um Geschlechtsidentität, sondern um Männlichkeit. Inwiefern?
Naja gut, es geht um eine Jungsfreundschaft, um Leo und Remy. Beide sind 13 Jahre alt, leben in Belgien irgendwo auf dem Land und es ist so ein schöner, endloser Sommer. Und die Kamera ist immer so bei ihnen, übernimmt dieses schwebende Lebensgefühl. Die spielen eben den ganzen Tag mal Soldaten, mal Versteckspielen und sie haben so überhaupt gar keine Begrifflichkeit eigentlich für ihre Nähe und sie müssen sie auch gar nicht einordnen. Also auch hier wird wieder die Gegenwärtigkeit gelebt und sie wissen auch noch gar nicht Männlichkeit, Weiblichkeit, das spielt alles noch keine Rolle. Aber dann nach den Ferien müssen sie eben auf eine andere Schule und da werden sie auf einmal mit dem Blick von anderen konfrontiert.
Darf ich euch mal was fragen? Seid ihr zwei zusammen?
Nein.
Warum lachst du denn?
Aber er lacht doch.
Keine Ahnung, aber sind wir nicht.
Naja, ich dachte nur, für einfache Freunde seid ihr echt krass eng miteinander. Meine ich jetzt nicht böse.
Also das ist schon ein Film über den Reflex, dass man alles, was einem nicht vertraut ist, einordnen muss. Und dadurch wird einfach diese große offene Freundschaft von Remy und Leo reduziert auf irgendwas, was schwul ist, homoerotisch. Und deshalb müssen sie jetzt auch vielleicht anfangen, sich als Männer zu beweisen. Und da nimmt der Film dann eine doch sehr dramatische Wendung.
Dramatische Wendung, sagen Sie, und da haben vorher gesprochen von einer Kamera, die quasi der dritte Freund im Bund zu sein scheint und damit in diese heißen Sommerfelder flirrt. Wenn sich quasi die Temperatur und das Näheverhältnis ändern muss, wie ändert sich die Kamera in diesem Triangel?
Ja, die Kamera bleibt trotzdem nah dran. Sie bleibt jetzt immer nah dran, eher bei Leo. Aber trotzdem ist sie außen vor, weil Leo auch auf einmal außen vor ist, weil er sich selbst auch nicht mehr begreift, weil er jetzt so automatisch das macht, was von ihm erwartet wird. Und da finde ich es ganz schön, er fängt dann Eishockey zu spielen. Also er kann sich dann verpanzern, er kann so sein Gesicht hinter Gitter legen. Und da muss er natürlich auch Spielregeln einhalten. Und vielleicht geht es ohnehin darum, so gewisse Verhaltensregeln anzunehmen, eben zu gucken, was ist Männlichkeit, Weiblichkeit. Dieser ganze Anpassungsprozess, darauf lässt er sich schon ein. Aber gleichzeitig stellt er auch auf einmal fest, es fehlt ihm was. Also da ist so eine große Leerstelle und da ist dann auch ein großer Moment der Trauer. Aber in dieser Trauer liegt dann auch wieder eine Utopie. Vielleicht wird irgendwann Leo eines Tages auf sich und andere einfach mit einem offeneren Blick schauen können.
Anke Lewecke hat Filme vorgestellt, die morgen anlaufen, über junge Leute, die versuchen, in einer sich veränderten Umgebung ihren Platz zu finden. Vielen Dank. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat sich heute Abend in seiner täglichen Videoansprache bedankt beim amerikanischen Präsidenten Joe Biden und finally beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz für die angekündigte Lieferung von Kampfpanzern. Nun werde eine Faust der Panzer gebildet, hat Selenskyj gesagt. Die ukrainische Künstlerin Jana Kadyrova bildet dagegen tägliches Brot. So nennt sie ihre Kunst, die sie macht aus dem, was russische Panzer an Trümmern übrig gelassen haben. Daily Bread heißt Jana Kadyrovas Ausstellung, die morgen im Kunstverein Hannover eröffnet wird, in Zusammenarbeit mit dem Pinchuk Art Center Kiew, der führenden Institution für zeitgenössische ukrainische Kunst. Agnes Büring.
Eine russische Rakete fliegt tief über Niedersachsen hinweg, bedrohlich nah entlang des VW-Stammwerks in Wolfsburg. Für ihre Videoarbeit Russian Rocket aus dem letzten Sommer hat Jana Kadyrova die Abbildung einer Rakete auf ein Zugfenster geklebt. Durch die Bewegung des Zuges sieht es aus, als fliege die Waffe. Wer davor steht, wird nachdenklich. Könnte so ein Angriff auf Deutschland aussehen? Jana Kadyrova.
Die Idee hinter diesem Projekt ist, das Gefühl zu vermitteln, dass wir unter ständigem Beschuss leben. Auf dem Handy habe ich zum Beispiel gerade die Meldung eines Luftalarms erhalten. Und natürlich ist es in Deutschland sehr schwierig zu verstehen, was wir fühlen. Und das dank einer so einfachen Geste wie einem Aufkleber am Fenster, der im Prinzip dem Trend der Street Art folgt. Es ging mir um Gefühle, damit Menschen von hier darüber nachdenken können, wie wir unter dem Beschuss leben.
Es ist die erste von Christoph Platz-Gallus kuratierte Ausstellung, der im vergangenen Jahr Direktor des Kunstvereins Hannover wurde. Aufmerksam geworden sei er schon vor Jana Kadyrovas Teilnahme an der Venedig-Biennale 2019 auf ihr Werk, lange vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022. Arbeiten aus zwei Jahrzehnten zeigt die Schau der 1981 geborenen Künstlerin in Hannover. Skulpturale Arbeiten aus dem Kontext des Krieges, Material zerstörter Wände aus Fliesen, die zu etwas Neuem werden.
Sie hat ja eine klassische Ausbildung als Bildhauerin und hat für sich relativ schnell entdeckt, dass so Überbleibsel, Reste, Schutt, Dinge des täglichen Lebens ihr Mittel sind. Und dann für sich entdeckt, dass natürlich diese Ebene auch der Provenienz existiert darin und so diese Second-Hand-Serie ins Leben gerufen wurde, wo sie ganz explizit Fliesen nimmt, die eine Geschichte erzählen.
Reste von Fliesen aus einem ehemaligen Kombinat sowjetischer Zeiten klebt sie auf Holzplatten in der Form von Kleidungsstücken und hängt sie an ein Gerüst. Den von einer Granate in Irpin getroffenen Asphalt hat sie ausgefräst und hängt die 500 Kilogramm schwere Platte, 1,5 x 2 Meter groß, an die Wand. Objets trouvés werden zu Zeugen des Krieges, zur künstlerischen Rückversicherung ihrer Heimat. Christopher Platz-Gallus.
Was sie macht, ist, dass sie eben über ihr eigenes Wirken, über ihre tägliche Arbeit, das verarbeitet und sich auch daran abarbeitet, was passiert und was sie auch sieht. Wir haben mehrfach telefoniert, dann bricht die Verbindung ab, dann ist es irgendwie zu laut. Also diese Realität, die sie auch erfahren hat, und dann hielt das an. Und dann musste sie auch fliehen. Und ich finde, diese Mission sozusagen, die sie für sich sieht, nämlich weiterzuarbeiten, zu dokumentieren, zu verarbeiten, die wollen wir ein bisschen herausstellen.
So entstand das Video Kadyrovas Paleanizia. Auf der Flucht in einem Dorf in den Karpaten fand sie Flusssteine. Im Film ist zu sehen, wie diese poliert und aufgeschnitten werden, als wären es Brote. Damit setzt sie ihre Arbeit Market von der Venedig-Biennale 2019 fort. Der Marktstand mit kunstvoll aus Fliesen nachgebildeten Nahrungsmitteln ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Doch statt um den Wert von Kunst geht es aktuell darum, mit dem Erlös der Steinbrote ihre Community in der Ukraine zu unterstützen.
Hier ist relevant, dass sie die Praxis zeigt, wie sie vor einigen Jahren war. Wie hat die Künstlerin gearbeitet, mit welchen Mitteln? Und wie haben sich diese Mittel jetzt entwickelt zu einer Form des widerständischen Arbeitens in einer Kriegsrealität?
Der Krieg in der Ukraine, konzeptionell performativ gespiegelt. Es ist eine Ausstellung, die betroffen macht und einen so schnell nicht mehr loslässt.
Daily Bread, a first retrospective von Jana Kadyrova im Kunstverein Hannover, noch bis 9.4.2023. Und hier jetzt die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel.
Ist die künstliche Intelligenz islamophob? Fragt Adrian Lobe in der Taz und gibt gleich selbst die Antwort. Ein solches Urteil griffe gewiss zu kurz. Computer können schon allein deshalb keine Islamhasser sein, weil es ihnen an einem Bewusstsein fehlt. Aber sie reproduzieren eben auch Vorurteile ihrer Entwickler. Und das sind überwiegend weiße Männer aus der amerikanischen Mittel- und Oberschicht. Insofern ist KI auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das Thema der allgemein mangelnden Diversität der künstlichen Intelligenz ist gerade besonders relevant, denn das automatische Dialogsystem ChatGPT verblüfft weltweit. Die künstliche Intelligenz spuckt auf Frage oder Anweisung hin druckreife Texte vom Aufsatz bis zum Gedicht aus. Dass die künstliche Intelligenz auch mit englischsprachigen Texten aus Wikipedia gespeist wird, die vor allem von Männern und nicht von Frauen geschrieben worden sind, hat Folgen. So haben Forscher der Entwicklerorganisation OpenAI in einer Studie herausgefunden, schreibt Lobe weiter in der Taz, dass GPT-3 weibliche Pronomina mit tendenziell sexistischen Adjektiven wie naughty, unanständig verrucht, und gorgeous, wunderschön, verknüpft, während Männern eher geschlechtsneutrale Eigenschaften wie sympathisch oder groß zugeschrieben werden. Und welche Worte schreiben Sie dem Zirkus zu? Diese Kraft, die Magie, ein Hort der Fantasie, schreibt der Comedian Oliver Polak in der Welt. Nichts in der Welt bedeutet mir so viel wie Zirkus. Umso mehr hat er sich gefreut, dass er 2 Wochen lang als Zirkusdirektor das Publikum durch das Programm von Roncalli führen durfte. Leute benutzen oft die Formulierung, das geht ja zu wie im Zirkus, schreibt Polak weiter. Es wäre wundervoll, wenn es öfter wie im Zirkus zugehen würde. Denn um einen Zirkus zu leiten, braucht es Organisation, Struktur und verdammt viel Liebe. Es gibt niemanden, der den Zirkuspalast verlässt und nicht glücklich ist. Zirkus, das beste Antidepressivum der Welt. Da möchte man viele Türken in den Zirkus einladen. Jedenfalls, wenn man liest, was Bülent Mumay in der Frankfurter Allgemeinen über seine Landsleute schreibt. Wer sich dem von Erdogan verursachten wirtschaftlichen und sozialen Ruin entziehen will, wählt eine der beiden verbliebenen Alternativen, Antidepressiva oder Ausland. Laut jüngst veröffentlichten Zahlen verbrauchten die 85 Millionen Einwohner unseres Landes innerhalb eines Jahres 60 Millionen Schachteln Antidepressiva. Mitte Mai sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Für Mumay sind es wegweisende Wahlen. Wird die Türkei mit Erdogan, der das Land in die Autokratie geführt hat, zu einer Diktatur? Oder lässt sich das Ruder doch noch herumreißen? Fragt er und erwähnt, dass über die Hälfte der Türken unterhalb der Armutsgrenze lebt. Als eine Reporterin des Fernsehsenders Habertürk einen Schüler zu seinem Zeugnis interviewte, sagte der: Als Belohnung für das Zeugnis hat Mama Fleisch gekauft. Das Video ging viral. Was danach passierte, sei bezeichnend für die Türken unter Erdogan, so Mumay weiter in der FAZ. Die Mutter des Jungen wurde vor die Fernsehkamera gezerrt und genötigt zu erklären: Wir sind nicht arm, wir sind reich, wir essen jeden Tag Fleisch. Und Habertürk feuerte die Reporterin, die den Jungen interviewt hatte. So trist soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch schnell Hans Zippert. Zur Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu liefern, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: Statt Erleichterung macht sich eine fast schmerzende Leere breit. Was jetzt? Worüber soll Anton Hofreiter bei Lanz dozieren? Über die Kalibergrößen der Schreckschusspistolen bei Silvesterunruhen?
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Schönen Abend.